ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie es hergeschafft haben an diesem Messe-Donnerstag hier zu unserer, wie ich finde, sehr gemütlichen und wohnlichen Bühne bei MDR Kultur, der Bauwagen. Mein Name ist Peter Hartlapp, ich bin wenig überraschend Moderator beim Mitteldeutschen Rundfunk und ich bin vielleicht manchmal auch ein bisschen Blender. Vielleicht übertreibe ich manchmal ein bisschen oder ich verkaufe die Wahrheit anders, als sie eigentlich ist, um am Ende besser dazustehen. Wer von Ihnen kennt denn solche Leute? Also eigentlich die ganze Messe, ne? Ist ja super.
Ja.
Möglicherweise haben Sie mich auch deshalb ausgesucht für dieses Gespräch. Mit der Autorin Anke Engelmann, herzlich willkommen auf der Leipziger Buchmesse.
Vielen Dank.
Gern. Frau Engelmann, Sie sind geboren in Weimar, Sie haben Germanistik und Ethnologie an der Humboldt-Uni in Berlin studiert, meine Uni. Sie waren Redakteurin beim Neuen Deutschland, betreiben seit Jahren in Weimar das Büro für angewandte Poesie und jetzt haben Sie mit Blender Ihren ersten Roman geschrieben, erschienen bei Volland und Quist. Haben Sie, Frau Engelmann, auf Ihrem bisherigen Lebensweg auch schon mal jemanden geblendet?
Oh, ich geblendet? Das ist aber eine Frage. Ganz bestimmt. Sicherlich, aber sicherlich auch so ähnlich wie der Johannes Bohnen, nicht mit der Absicht, mir irgendwie einen Vorteil zu verschaffen, sondern eher so en passant, zufälligerweise.
Was macht denn Ihr Protagonist Hannes Bohnen zum Blender im Buch?
Also der Hannes ist einer, der irgendwie nicht in seinem Leben gelandet ist, der irgendwie so ein bisschen aus der Bahn gekommen ist und er versucht, diese Diskrepanz zwischen dem, was er will und wie er sich selbst sieht und der Realität mit Fantasie zu überbrücken. Und diese Fantasie, die macht ihn zum Blender und er ist da auch sehr überzeugend, weil er eben auch selber daran glaubt. Und das ist vielleicht auch die Irritation, die hier immer so ein bisschen mitschwingt, dass man immer nicht so genau weiß, ja, ist das nun die Wahrheit oder ist das irgendwie doch gelogen?
Gibt es einen konkreten Punkt in dem Roman, wo der Leser definitiv beginnt zu denken, mit dem Bohnen ist irgendwas komisch, der erzählt Quatsch?
Also ich habe mich bemüht, solche Punkte einzubauen, aber ob mir das gelungen ist, dass die Leserinnen und Leser das dann auch finden, das weiß ich natürlich nicht. Es gibt eine Stelle, wo er tatsächlich auch die Diagnose bekommt, dass er ein chronischer Lügner ist. Und dann ist er auch so ein bisschen, naja, er versucht dann eben wirklich sein Leben zu ändern, aber das hält nicht lange an. Also er rutscht dann auch wieder in seine schiefe Bahn rein.
Wie wird denn so eine Diagnose gestellt? Mit einem Lügendetektor oder wie?
Nee, also nicht mit einem Lügendetektor, sondern er ist da in der Psychiatrie gelandet und der Chef der Psychiatrie, ein Herr Dr. Lumich, der Professor Lumich, stellt also diese Diagnose, wobei also dieser Lumich auch irgendwie, wie der Name schon sagt, ein ziemlicher Lumich irgendwie ist.
Und man darf auch nicht vergessen, der Hannes Bohnen, der ist durchaus charmant, der ist gebildet, der ist ja auch rhetorisch sehr, sehr gut und kann natürlich auch sehr gut malen, dazu kommen wir gleich. Finden Sie solche Menschen eher faszinierend oder eher gefährlich, die so strahlen auch?
Beides. Also natürlich lässt man sich gerne einfangen von so einem Charme und von so jemandem, der so von sich überzeugt ist. Aber es ist natürlich für alle Menschen, die mit solchen Leuten zu tun haben, auch immer sehr anstrengend. Und bei dem Hannes ist es auch so, dass er die Frauen, mit denen er zu tun hat, dass er da nicht so nett ist, sondern die eigentlich sehr ausnützt. Und das ist schon, denke ich, ein bisschen problematisch.
Also auch die Frauen werden geblendet von ihm?
Ja, die werden geblendet, lassen sich auch blenden. Aber er hat dann auch Probleme. Also die eine bringt ihn dann auch ins Gefängnis, also zeigt ihn an, weil sie die Nase voll hat, weil er eben ihre Tochter bestiehlt. Also er hat so ein sehr kreatives Verhältnis zum Eigentum anderer und eben auch zur Wahrheit.
Kreatives Verhältnis ist schön. Wir können ja mal beim Anfang beginnen. Und das, der Anfang ist bei uns allen für gewöhnlich die Geburt. Die Geburt des Hannes Bohnen, gelesen zum ersten Mal heute von Anke Engelmann. Viel Spaß.
Der Krieg hing noch in der Luft, als ich 1958 in Weimar zur Welt kam. Meine Mutter pilgerte den Krankenhausflur auf und ab, in den Pausen, wenn die Wehen es zuließen. Mein Vater, der Bohn, hockte auf seinem Stuhl und gierte nach einer Zigarette. Ich sollte ihr erstes Kind werden, Er hoffte auf ein Mädchen. Plötzlich gellten Signalhörner, Bombenalarm. Auf einer benachbarten Baustelle war ein Blindgänger gefunden worden. Alle rannten durcheinander. Nur der Arzt stand unbeweglich und presste die Hände auf seine Ohren. Er kreischte und ließ sich nicht beruhigen. Eine Schwester rammte ihm eine Spritze in den Hintern, die eigentlich für meine Mutter gedacht war. Die krümmte sich in einer Ecke auf dem Boden, denn mich in ihrem Leib stachen die Sirenen. Sie stachen, sie stichelten und ich drehte und wand mich. Ich spürte, wie sich mein behagliches Nest zusammenzog, wie Mutter sich daran machte, mich auszuwerfen. In dem Trubel da draußen würde sich niemand um uns kümmern, also schlang ich mir die Nabelschnur um den Hals und stürzte mich hinab. Mein Plan ging nicht auf. Sie brachte mich nach Hause in einem Kinderwagen, der auf den Fotos aussieht wie gute alte Vorkriegsware. Ich fügte mich ins Leben und tat, was man von mir erwartete. Ich plärrte ein bisschen, ich nuckelte und trank, was man mir gab, ich schlief und wenn sich jemand über mich beugte, tat ich alles, um das Gurren hervorzurufen, in das Erwachsene beim Umgang mit Säuglingen unweigerlich verfallen. Nein, stimmt nicht. Ich war nicht fügsam. Ich hätte mich gern fügsam gezeigt, aber ich galt von Anfang an als schwieriges Kind. Mutters Brüste gaben nur wenig Milch und in meiner Not biss ich in die Brustwarzen. Mit zahnlosem Greisengaumen mümmelte und kaute ich, bis mir ihr Blut in den Mund schoss. Dann erst schmatzte ich selig. Vielleicht habe ich mein ganzes Leben lang diesen Geschmack gesucht, diesen Cocktail aus Milch und Blut. Ich konnte nichts dafür. Der Hunger trieb mich, wie Säuglinge eben sind, oben was rein, unten was raus, dazwischen verdauen und schlafen. Mehr brauchen sie nicht, nur manchmal ein Gurren. Lebensmittel wurden mit Marken rationiert. Meiner Mutter stand eine extra Portion Milch zu. Die hatte sie dringend nötig, denn ich saugte ihr das Blut aus dem Leib. Du warst immer ein kleiner Vampir, sagte sie später oft, und dann lächelte sie, ein nachsichtiges Mutterlächeln. Der Zipfel zwischen meinen Beinen war nicht zu übersehen. Als der Bohn mich das erste Mal angeekelt abputzte, puderte und ungeschickt in kratzige Molton-Windeln packte, beobachtete ich ihn genau. Dieser Mann konnte nicht mein Erzeuger sein. Ich sah mich in seinen Augen und er sich in meinen. Der kann sich selbst nicht leiden, dachte ich. Nie würden wir Freunde werden. Dann traf ihn mein Strahl im Gesicht.
Vielen Dank. Frau Lindmann, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder auch Ihnen. Meine Erinnerungen an meine Geburt sind eher lückenhaft. Woher weiß er das denn? Er kann es ja nicht wissen.
Also er kann das nicht wissen. Das gehört irgendwie zum Genre dazu. Das ist das Genre des Schelmenromans, wo also die wundersame Geburt und der merkwürdige, ungewisse, offene Tod quasi eingeschrieben sind. Und irgendwie hat sich das für mich so ergeben. Also ich wollte auch keinen Schelmenroman schreiben, aber als ich diese Stimme gefunden hatte, dann kam das irgendwie und dann ist es ein Schelmenroman geworden.
In dem Ausschnitt, den Sie jetzt gelesen haben, ist die Rede von dem Nennvater, dem Bohn. Sein leiblicher Vater, glaubt Hannes, ist kein geringer als der große Philosoph Ernst Bloch. Und über den sagt Bohn völlig bescheiden, fest stand, dass ich seine außergewöhnliche Intelligenz geerbt hatte. Woran macht er das denn fest?
Also er ist schon ein bisschen großmäulig. Woran er das festmacht? Vielleicht einfach an diesem Gefühl von Fremdheit, dass er das Gefühl hat, er ist nicht im richtigen Leben, er ist nicht da, wo er eigentlich sein möchte und das Leben bietet ihm nicht die Möglichkeiten, die er gerne hätte. Und ich denke, das ist der Grund, warum er sich so ein bisschen nach oben träumt, sozusagen.
Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, den Blender Bohn und den Philosophen Bloch zusammenzubringen?
Ja, der passte einfach gut. Also der Bloch ist ja sowohl im Osten als auch im Westen gewesen. Also er ist 61 im Westen bei einer Vortragsreise geblieben und war nicht nur für den Osten wichtig mit dem Prinzip Hoffnung, was ich auch irgendwie auch sehr gut fand für den Blender, sondern er ist ja auch für die 68er-Bewegung eine wichtige Figur geworden. Und irgendwie fand ich also dieses in beiden Welten zu Hause zu sein sehr treffend.
Nach einer Auseinandersetzung mit seinem Nennvater entschließt sich Bohn dann zur Flucht in den Westen, weil er in Tübingen endlich Ernst Bloch treffen möchte. Aber er wird vorher schon von der Grenzpolizei aufgegriffen und verhaftet. Und dann kommt die Stasi auf Hannes Bohn zu mit einem Auftrag. Bohn soll Kunstwerke kopieren und die dann ins Ausland verkauft werden. Wie kommt das?
Also das mit der Stasi kommt dann später. Also als er in den Westen abhaut, ist er zarte 13 Jahre alt. Wie er zum Kunstfälscher wird, also er ist einmal im Gefängnis und fälscht dort, also tut sich daraus dadurch hervor, dass er seine Mithäftlinge tätowiert, er kopiert einen Geldschein, der ihm da in die Hand gekommen ist. Er hat auch als Kind, als Schüler schon Bilder gemalt und irgendwie ist er jemandem aufgefallen und er wird dann angesprochen, ob er sich vorstellen könnte, sondern er wird damit gelockt, dass er dann eben endlich sein Künstlerleben ausleben kann und zwar nicht berühmt wird, aber eben seinen Neigungen nachgehen kann.
Und er ist ja auch wirklich ein sehr fähiger Maler oder auch entwickelt sich dann zu einem sehr fähigen Maler. Und da lesen wir gerne nochmal rein, wenn Sie mögen. Hannes Bohn soll nämlich das tatsächlich real existierende, glaube ich, Gemälde, das Gotha-Liebespaar kopieren. Ein Renaissance-Gemälde aus Schloss Friedenstein. Und das macht er heimlich.
Ja.
Wollen Sie vorher noch was dazu sagen?
Ja, weil er macht das deshalb heimlich, weil es war in dieser Zeit so, dass Bilder oder überhaupt Kunstwerke zum Teil in den Westen verkauft worden sind. Und es gibt tatsächlich die Geschichte, dass der Werner Tübke angefragt worden ist, ob er dieses Liebespaar, das Gotha-Liebespaar, kopieren würde. Und er hat dann noch gefragt, ob er das signieren soll oder eher nicht. Also er wusste schon genau, in welche Richtung das geht, würde ich mal so behaupten. Und das war so eine Einnahmequelle für die DDR, weil das Geld war ja chronisch knapp. Und das lief über die Abteilung Koko, über Schalk-Golodkowski. Und er kriegt mit, dass dieses Bild eben requiriert werden soll und verkauft werden soll. Und dann entscheidet er sich, dass er das fälscht, eben um das diesem Zugriff zu entziehen.
Und der Name Werner Tübke fliegt jetzt ein, weil da der Bohn in die Leere geht und Tübke gerade an seinem, vielleicht kennen Sie das Bauernkriegspanorama. Wo hängt das nochmal?
Es ist in Bad Frankenhausen.
Ja, genau.
Im vom Volksmund Elefantenklo genannten Museum für den Bauernkrieg.
Okay, bitte, Frau Engelmann.
Das Liebespaar. Den Unterlagen zufolge befand sich das Bild gerade beim Restaurator. Wir brachten es in meine Werkstatt und nahmen es sofort genauer unter die Lupe. Ein ungewöhnliches Werk der Vordürerzeit, flüsterte Dr. Lilo neben mir, einzigartig. Ergriffen betrachteten wir die jungen Liebenden, den Herrn mit den langen Locken, die Frau mit dem zarten Hals und dem üppig verzierten Haarschmuck. Sein zärtlicher Blick, ihre züchtig niedergeschlagenen Augen, man sah, wie nah sie sich standen. Unter dem Mikroskop entfaltete das Bild seine Geschichte. Holzwurmlöcher bemerkte ich und einen einzelnen Pinselstrich an der Kopfhaube der Frau. Dr. Lilo wies mich auf senkrechte Plattenrisse im rechten und linken Bildteil hin. Die Holztafel hatte man schon einmal verleimt. Ich liebte es, in solche Details einzutauchen und während mich die Kunst berührte, alles über das Material zu erfahren. Was steht denn hier? Ich deutete auf die Schriftbänder im oberen Drittel. Die altertümliche Frakturschrift konnte ich nicht lesen. Sie hat ihm ein Schnürlein der Liebe gemacht. Er wird es ihr wohl vergelten. Hier, das ist das Schnürlein. Sie deutete auf ein breites, perlenbesticktes Goldband mit einer goldenen Brosche, die ebenfalls mit Perlen und zudem mit einem Edelstein verziert war. Mit der rechten Hand streifte die Dame es über die Fransen des rotbraunen, pelzverbrämten Schals, den der Jüngling auf die linke Schulter gelegt hatte. Naja, Schnürlein, eher eine Borte. Uns blieb wenig Zeit und unverzüglich begannen wir mit der Arbeit. Frau Doktor trieb eine Holzplatte auf, die ein ähnliches Alter hatte und eine ähnliche Struktur aufwies. Historische Möbel fanden sich genug auf Schloss Friedenstein. Wir durften nur nach dem Zuschnitt nicht vergessen, die Sägekanten zu behandeln. Unter dem Mikroskop war die skizzenhafte Unterzeichnung deutlich sichtbar geworden und dank des Fantografen konnte ich sie exakt übernehmen. Im Anschluss experimentierte ich mit den Farben. Frau Doktor besorgte echtes Blei für das Bleiweiß. Das heute übliche Zinkweiß zu benutzen, wäre ein verhängnisvoller Fehler gewesen. Überhaupt wuchs Dr. Lilo in dieser Zeit über sich hinaus. Mit ihren Materialkenntnissen machte sie sich unentbehrlich und ich lernte viel von ihr. Fast schien sie Spaß an der Sache zu finden. Ihre Ideen originell und wagemutig, haben dafür gesorgt, dass mein Werk auch bei einer professionellen Prüfung nicht vom Original zu unterscheiden war. Nach den aufwendigen Vorbereitungen blieb die eigentliche Ausführung ein Klacks. Ich arbeitete wie in Trance. Hin und wieder trat Frau Dr. Lilo ein, stand schweigend neben mir und ging ohne ein Wort hinaus. Als das Werk Gestalt annahm, verlor sich die Härte ihrer Lippen. Wir wurden ein eingeschworenes Team. Nicht einmal ihre engsten Mitarbeiter durften wissen, was von meiner Hand entstand. Nie würde ich mich mit dieser Kunstfertigkeit brüsten können. Niemand würde mir seine Bewunderung aussprechen, nur Frau Dr. Lilo, der ich inzwischen nahe gekommen war. Am Abend eines langen Arbeitstages hatte sie ihren Kittel auf und erst am Morgen wieder zugeknöpft. Seltsamerweise blieben wir nach dieser Nacht, die sich nicht wiederholte, beim Sie. Bei Tagesanbruch schloss ich die Haustür auf. Drinnen roch es nach frischem Zigarettenrauch. Die Tür zu meiner Wohnung war angelehnt und ich wäre am liebsten auf den Hacken umgekehrt und die Treppe hinuntergerannt. Doch hinter mir stand ein Mann und versperrte mir den Weg. Lutz. Die Zahnlücke hatte er schließen lassen. Sein Grinsen strahlte genauso unschuldig wie damals, als er Marlies angelächelt und mich angeschwärzt hatte. Hast es weit gebracht, sagte er und stieß mich in die Wohnung.
Vielen Dank. Dieses Wort Blender ist ja sehr negativ erstmal konnotiert, aber im Grunde, also wenn wir jetzt davon ausgehen, die Heimlichkeit als Akt der Rebellion ist ja ein Teil von ihm auch irgendwie ein Held, ne?
Ja, irgendwie schon. Also ich bin auch schon gefragt worden, ob das eine Metapher für die DDR ist. Also weil das ja irgendwie auch so ein bisschen, also Zahlen ein bisschen geschönt worden. Er ist eigentlich also schon auch nicht nur negativ. Das ist schon so. Also und ich muss sagen, er ist mir eigentlich auch sympathisch. Ne? Er ist nicht unsympathisch.
Und Blender war ja auch bei weitem nicht der erste Titel. Sie hatten ja ein paar andere vorher. Aber sind Sie mit dem jetzt happy?
Ich bin damit sehr zufrieden. Also ich finde auch so, das passt auch mit dem Cover total gut. Ne? Das schreit so regelrecht, Sie dürfen mir kein Wort glauben. Das ist, also wir haben eine Zeit lang wirklich gesucht und das war eine sehr aufregende Zeit, weil ich habe dann irgendwie nur noch in Buchtiteln gedacht. Also ich habe viele Buchtitel gefunden, die es schon gab. Ich habe viele Buchtitel gefunden, die nicht gepasst haben und irgendwann war alles nur noch ein einziger Buchtitel.
Außerdem war in dem Ausschnitt, den Sie gerade gelesen haben, die Rede von einem Lutz. Und dieser Lutz taucht ja immer wieder auf. Wer ist das?
Der Lutz ist ein großer Kontrahent, ein eigentlich Jugendfreund, der aber schnell zum Feind wird. Und so ein bisschen was wie ein alter Ego ist. Von dem, also nicht ein altes Ego, sondern ein alter Ego, also ein anderes Ich. Und vielleicht sogar einfach derjenige, der alle negativen, Projektionen abbekommt, die der Hannes, also der Blender, mit sich herumschleppt.
Tübkes Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen war schon Thema. Tübke malt ja sehr detailreich und auch sehr mehrdeutig. Das ist ja kein klassisches historisches Gemälde. Ist diese Mehrdeutigkeit für Sie auch eine Art Vorbild oder auch eine Inspiration gewesen, wie Sie vielleicht den Blender erzählen wollen? Also es passt ja so.
Also die Mehrdeutigkeit weniger als die Fülle, die in diesem Bild drin steckt. Also man steht davor und wird förmlich erschlagen. Das ist einfach, da sind so viele Details. Und ich wollte, obwohl das ja auch ein schweres Thema an sich ist, eine gewisse Leichtigkeit und ich wollte eben auch eine Sinnlichkeit drin haben. Also dass man eben wirklich spürt und das riecht und das alles irgendwie sinnlich erfahren kann, weil ich finde, dass das, also die Bücher müssen ja auch gelesen werden und das muss auch Spaß machen, ein Buch zu lesen. Das war mir eben sehr wichtig, dass da so ein unterhaltender Effekt auch dabei ist.
Manchmal mag es ja vorkommen, dass es den Schriftstellern, also in dem Fall Ihnen, geht, wie den Schauspielern, die dann irgendwann sich nicht mehr trennen können von ihrer Figur. Wann haben Sie denn, oder gab es den Moment, wo Sie gesagt haben, ich glaube jetzt meinem eigenen Blender gerade nicht mehr so richtig?
Oh, eigentlich habe ich den einfach machen lassen und habe gar nicht danach gefragt, ob das jetzt stimmt oder nicht. Also es ist ja immer so, es gibt einen Unterschied zwischen dem Schreibprozess und dem, was dann später die Leute in dem Buch lesen. Da habe ich dann auch gar keinen Einfluss mehr drauf. Das ist auch eine Sache, die mir nicht so leicht fällt, dass ich das quasi dann aus der Hand gebe.
Wir haben ja schon gesagt, Hannes Bohn ist durchaus talentiert und eben auch charismatisch und redegewandt und so weiter. Warum wird denn aus ihm eigentlich kein Großer? Warum wird aus ihm kein Held? Warum scheitert er im Prinzip ja dann doch an allen Fronten, kann man sagen? Oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist schon, also er hat die Gelegenheit, selber zum Künstler zu werden. Er kommt zwischendurch mal zur Ruhe, lebt mit einer Frau zusammen und hat sich dann auch wirklich vorgenommen, jetzt werde ich Künstler, jetzt male ich. Und er schafft das nicht. Also er stellt fest, er kann wirklich nur kopieren, aber selber etwas aus sich heraus schaffen. Er hat viele Bilder im Kopf, aber unterwegs, also zwischen aus dem Kopf dann zur Umsetzung, verknotet sich das irgendwie. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass er irgendwie, also wie das in der Schelmenliteratur ja auch ist, ein Geschlagener ist, dass er einfach nicht so richtig zu sich selbst gefunden hat und dass deshalb auch dieser Weg tatsächlich in ein erfülltes Leben, auch ein erfülltes Künstlerleben, ihm irgendwie dann doch versperrt ist. Und das ist das Tragische.
Den Schellenroman, auf den wir uns, glaube ich, alle einigen können und den wahrscheinlich auch alle oder viele von uns kennen, ist Till Eulenspiegel, so, ne, der Urroman. Würden Sie sagen, es gibt irgendwelche Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede elementar zwischen Till und Hannes? Lassen Sie sich überhaupt vergleichen?
Also der Till Eulenspiegel, der macht sich ja keinen Kopf, ne? Also der macht einfach, was er irgendwie, der, also ich, da gibt es diese Episode, wo er einen Haufen in die Kirche macht und so, ne? Also was, ich glaube, das unterscheidet die beiden. Also der Hannes macht sich schon irgendwie einen Kopf und ihm ist es auch wichtig, was andere über ihn denken. Das ist das eine. Aber was auf alle Fälle, also wo ich auch tatsächlich oft an den Eulenspiegel gedacht habe, ist dieses Episodische. Also dass er quasi von Episode zu Episode hüpft und dass sein Leben aus mehreren einzelnen Geschichten besteht, die nicht miteinander unbedingt verbunden sind, sondern er bricht jedes Mal alle Brücken hinter sich ab und startet völlig neu und denkt, jetzt wird's aber und dann scheitert er wieder und bricht wieder alles hinter sich ab und startet wieder neu. Also das ist eher wie so eine Perlenkette, ne? So einzelne Episoden, die miteinander verbunden sind, aber eben doch irgendwie nicht so so ein fortlaufendes, also schon irgendwie fortlaufend, aber nicht so glatt sind.
Ich kenne einige Männer und ich würde mich da auch gar nicht ausnehmen, die vielleicht nicht so richtig wissen, wer sie sind oder auch wie sie sein sollen, die sich dann möglicherweise auch verlieren im Alkohol oder in anderen Drogen. Würden Sie sagen, ist das ein Problem, was vor allem oder ausschließlich Männer haben oder haben das auch durchaus Frauen?
Oh, gute Frage. Kann ich so gar nicht beantworten. Also ich, also vielleicht ja, aber ich möchte hier auch niemanden irgendwie. Aber interessant finde ich, also das würde mich mal interessieren, ob man merkt, dass dieses Buch eine Frau geschrieben hat. Weil das bei Schelmenromanen, das, also die ich kenne, sind eigentlich fast alle von Männern geschrieben. Und ob da irgendwie, also mich hat auch jemand gefragt, ob ich mich, wie ich mich als Frau in diesen Mann hineingefühlt habe, ob das schwer war für mich. War es nicht.
Also ich habe es nicht gemerkt. So. Wäre Hannes Blohn ein guter Social-Media-Influencer, um den mal in die heutige Zeit zu holen?
Ja, wenn er sich da reinknien würde. Also das ist immer die Frage, ob er das Interesse dazu haben würde. Er ist ja nun auch ältere Generation, also 58 geboren. Weiß ich nicht, ob er da das Interesse hätte, aber wenn er da irgendwie denkt, das bringt ihm was, dann hätte er das sicherlich auch gemacht, denke ich schon.
Liebe Leute, hat einer von Ihnen möglicherweise noch eine Frage? Ich würde mit dem Mikrofon rumkommen, eine Minute haben wir noch. Nicht. Liebe Frau Engelmann, dann würde ich noch kurz sagen, wie Ihr Buch heißt. Ihr Buch heißt Blender. Erschienen bei Volland und Quist. 224 Seiten zum Preis von 23 €. Und wenn Sie mögen und Frau Engelmann noch mal ausführlicher lesen hören wollen, können Sie das heute Abend in der HTWK Leipzig um 20 Uhr. Frau Engelmann, vielen Dank, dass Sie hier waren am Stand von MDR Kultur am Bauwagen.
Vielen Dank.
Schöne Messe noch. Und Ihnen auch und vielleicht bis später. Ciao.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. hier in ARD Sounds.